Gibt es hier jemanden unter euch, der schon mal Pfadfinder war? War hier schon mal jemand bei den Pfadfindern? Kerstin, Bennett, super, ein paar andere auch, nicht viele. Ich war bei den Pfadfindern. Das ist schon 20 Jahre her, das ist schon eine Weile, aber es war eine Zeit, die mir sehr gut gefallen hat. Finde ich eine ganz tolle Arbeit übrigens, also wenn jemand Lust hat, Pfadfinderarbeit aufzubauen, kann ich nur voll unterstützen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, gestehe ich zu, was wir damals als Pfadfinder gelernt haben. Man muss als Pfadfinder dann sich gewisse Sachen erarbeiten, gewisse Anstecker und gewisse Wappen und andere Sachen, das spornt an. Und auch als Stamm, wenn man Stamm werden möchte, man ist am Anfang eine Sippe, wir waren die Sippe der Yetis, wir wollten dann der Stamm der Yetis werden, sind nach Tieren benannt. Und dann muss man gewisse Aufgaben erfüllen und Nachweise liefern, dass man sich gewisses Grundwissen erarbeitet hat. Und etwas, was natürlich dazu gehört als Pfadfinder, ist auch, dass man den Pfad finden kann, wenn man zum Beispiel im Wald unterwegs ist. Dass man sich mit Karte und Kompass auskennt, dass man weiß, wie man reagieren muss, wenn man meint, man hat den Weg verloren. Wie komme ich hier wieder raus? Wie finde ich Hilfe? Was kann man machen, wenn man plötzlich irgendwo unterwegs ist und man weiß nicht mehr, wo geht's jetzt eigentlich lang und wie komme ich jetzt hier wieder raus und wie verhindere ich, dass ich mich im Kreis drehe und so weiter. Was gibt's für Möglichkeiten? Hat da jemand vielleicht eine Idee? Nochmal was? Der Sonne nach, die wandert aber. Das heißt, wenn man der Sonne nach wandert, dann man muss natürlich dann reagieren, aha, die bewegt sich. Das kann dann, das muss man berücksichtigen. Das ist ein guter Hinweis. Genau, was noch? Nochmal was? Kompass, wenn man den nicht dabei hat, was macht man dann? Handy, wenn man das nicht dabei hat, das geht. Wenn man wirklich nichts dabei hat, das war damals, vor 20 Jahren gab es das alles ja auch noch gar nicht, also mit Handy und solche Sachen, da konnte man nicht Google Maps. Zum Beispiel, man kann sich, richtig, man kann das Moos berücksichtigen. Etwas, was uns dann gesagt wurde, was hilfreich ist, dass man zumindest einen Weg finden kann, irgendwo wieder raus, ist, dass man guckt, wo gibt es auffällige Sachen in der Landschaft. Einen Berg, der sehr auffällig ist, ein Gebäude, das auffällig ist. Natürlich muss man sich dann orientieren, in welche Himmelsrichtung möchte ich grob gehen. Die Ahnung sollte man haben, da hilft das Moos tatsächlich. Dass man weiß, in welche Himmelsrichtung will ich gehen. Wenn ich die Himmelsrichtung gefunden habe, dann sollte ich mir markante Punkte in der Landschaft finden, die wirklich weit zu sehen sind. Und dann kann ich mich an diesen Punkten orientieren und kann mich in diese Richtung begeben. Und irgendwann werde ich dann doch wieder auf eine Straße kommen oder an einen Ort kommen, raus aus dem Wald und mich dann eben nicht mehr verlaufen, sondern ich werde den Weg zurückfinden können, zumindest irgendwo, wo mir weitergeholfen werden kann. Also, ich suche mir einen markanten Punkt, an dem ich mich ausrichten kann, der mir hilft, den Weg zu finden und mich nicht zu verlaufen. Und das passt sehr gut zu dem, worum es heute gehen soll. Wir wollen uns heute eben mit denjenigen Christen beschäftigen, wir wollen an sie denken, die nur deshalb leiden und verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Und ja klar, in Deutschland werden wir vielleicht auch mal Gegenwind erleben, wir werden auch mal erleben, dass Leute uns komisch angucken, weil auch unsere Überzeugungen als Christen nicht mehr zu dem passen, was in dieser Welt gelebt wird. Aber in Deutschland sind wir dann noch auf einem guten Weg. Noch wird hier niemand ins Gefängnis geworfen, weil er an Jesus glaubt. Aber das ist eine Realität für viele Christen in dieser Welt. Dass man ins Gefängnis kommt, dass die Gefahr besteht, dass man sein Leben verliert, nur aus dem Grund, dass man an Jesus Christus glaubt. Wo man zu Hause sitzt und nicht weiß, kommt jeden Moment die Polizei hier rein, kommt jeden Moment der Geheimdienst hier rein. Was passiert vielleicht da? Was sind das für Geräusche, wenn man Gottesdienst feiert? Immer in der Angst, dass da etwas passiert. Das ist, wie gesagt, für uns weit weg hier in Deutschland. Das hat nichts mit unserer Realität zu tun. Das haben erleben andere. Im Iran, ihr könnt Mosen und Bahar fragen, wie das für sie gewesen ist, als sie an Jesus Christus angefangen haben zu glauben, wie sich das angefühlt haben muss. Eben auch der Grund, wieso sie nach Deutschland gekommen sind. Und doch ist es heute für uns ein wichtiger Tag. Gerade aus dem Grund, weil wir das nicht nachempfinden können in der Tiefe, ist es wichtig, dass wir im Gebet an die denken, denen es so geht. Dass wir uns mit dem Schicksal unserer Mitchristen beschäftigen. Und das macht dann auch etwas mit uns, mit unserem Glauben. Es kann uns helfen, auf unserem eigenen Glaubensweg voranzukommen. Und dafür möchte ich dann auf einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief eingehen, wo genau das auch Thema ist. Hebräer 12 möchte ich vorlesen, die Verse 1 bis 3. Dazu muss man verstehen, was war die Situation der Hebräer, also der Christen, die dort angeschrieben werden. Wir wissen nicht genau, welche Gemeinde damit gemeint ist, wo sie ist, das steht alles nicht da. Wir wissen aber, es waren Juden. Der Brief ist gerichtet an Judenchristen. Die sind aus ihrem jüdischen Umfeld raus, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Aber sie standen unter enormem Druck. Sie standen unter dem Druck, wieder zurück zum Judentum zu kommen. Sie standen unter dem Druck, Jesus Christus aus den Augen zu verlieren und zu verleugnen, weil ihnen Druck gemacht wurde von ihrem jüdischen Umfeld. Und der Autor des Hebräerbriefes möchte diese Christen in dieser Situation ermutigen. Und er schreibt hier in 12,1 bis 3: Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindungen er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Also ein Text gerichtet an Christen in Verfolgung, und er macht ihnen Mut, auf Jesus zu schauen. Er fängt damit an in Vers 1, er redet von einer Wolke von Zeugen, von einer Wolke von Glaubenden um uns herum. Die werden in Kapitel 11 beschrieben. Lest euch das mal durch, das ist sehr spannend. Und da werden vor allem dann in den Versen 36 bis 38 in Kapitel 11 auch diejenigen erwähnt, die für ihren Glauben gelitten haben. Ich lese mal vor. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Also er hat hier ganz konkret die Menschen aus dem Alten Testament vor Augen, die für ihren Glauben an Gott, damals noch nicht mit Jesus so in Person gebracht, aber an Gott leiden mussten. Und das, was hier beschrieben ist, ist eine Situation in diesen Versen, die heute auf viele Christen in der Welt zutrifft. Die müssen genau diese Sachen auch erleiden. Und er sagt jetzt ihnen, diese Menschen, die ihr da vor Augen habt, die ich euch vor Augen gemalt habe, sie haben viel erleiden müssen und haben trotzdem treu an ihrem Glauben festgehalten. Sie haben sich nicht entmutigen lassen durch ihre Lebenssituation. Und jetzt sagt er ihnen, wir wollen jetzt auch in unserer harten Situation, die wir erleben müssen, wir wollen uns von dem Glauben dieser Menschen, die uns da vor Augen stehen, wir wollen uns von ihnen anspornen lassen. Wir wollen uns ermutigen lassen. Wir wollen uns ermutigen lassen, auch in harten Situationen den richtigen Weg zu gehen und an Gott festzuhalten. Und diese Zeugen in Kapitel 11, diese Wolke der Gläubigen, das ist für uns heute die Wolke der Gläubigen, die auf dieser Welt im Namen von Jesus leidet. Die können für uns genau die gleiche Funktion einnehmen. Dass wir uns anschauen, dass wir uns damit beschäftigen, es gibt eben gute Berichte, auch von Open Doors, von dem, wie Menschen mit ihrer Situation umgehen. Dass sie leiden, dass sie verfolgt werden, dass ihr Leben in Gefahr ist, dass sie ihr Leben auch verlieren. Wie sie damit umgehen, das kann uns ermutigen. Es soll uns nicht entmutigen. Es soll uns nicht irgendwie paralysieren, lähmen in dem Gefühl, was sollen wir da noch machen, sondern es soll uns im Gegenteil anspornen, unseren eigenen Weg mit Gott weiterzugehen in Treue. Lass dich vom Leben und Leiden der verfolgten Christen ermutigen und anspornen. Das ist das, was wir zuerst mitnehmen können. Lass dich vom Leben und Leiden der verfolgten Christen ermutigen und anspornen. Und dann sagt er weiter, lasst uns mit Geduld und Ausdauer in diesem Wettkampf weiterlaufen, in dem wir unterwegs sind. Lasst uns weiter an diesem Auftrag festhalten, der uns aufgetragen ist. Damit will er sagen, gib nicht auf. Geh deinen Weg mit Jesus treu und geduldig weiter. Eben nicht lähmen lassen, sondern zu sehen, was ist unser Auftrag? Was ist der Kampf, was ist der Wettkampf, den wir angefangen haben? Was ist das, was als Aufgabe vor uns liegt? Sondern, dass wir ermutigt und angespornt werden, unsere Aufgabe zu sehen und wahrzunehmen. Zu sehen, hey, trotz aller Widerstände reden diese Menschen weiter über Jesus. Sie halten weiter an ihm fest, sie geben Jesu Liebe weiter. Und dann zu sagen, wenn die das in ihrer Situation können, wenn die es schaffen, mit der Aussicht, die sie vor Augen haben, was das für ihr Leben bedeutet, wenn sie es schaffen, weiter von Jesus zu reden, was für eine Ausrede habe ich dann, es nicht zu tun? Was kann ich dann als Grund vorbringen, es nicht so zu machen? Wir als Gemeinde sind eine Gemeinschaft von Beauftragten und Berufenen. Du bist von Gott in einen Lauf des Lebens hineingestellt, mit einem Ziel und mit einem Auftrag und mit einer Aufgabe. Und die wichtigste Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, neben vielem anderen, was wir an Guten tun können, die wichtigste Aufgabe, die wir haben, ist, von Jesus zu reden. Dein Leben hat Sinn, Ziel und Ausrichtung. Das hat Jesus dir geschenkt. Und es ist unsere Aufgabe, Gottes Wesen in dieser Welt bekannt zu machen und Gottes Liebe weiterzugeben. So wie es auch unser Motto sagt, weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Lasst uns treu und mit Ausdauer diesen Weg gehen, den Jesus uns aufgegeben hat. Und das Dritte ist, er sagt, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus als auf diese Wegmarke, die vor Augen steht, an der ihr euch orientieren könnt. Er hat euch auf diesen Weg gestellt, aber er hat euch nicht alleine gelassen. Er hat euch den Glauben gegeben, aber er lässt euch nicht allein, sondern er bewahrt ihn uns auch. Er hilft uns auf diesem Weg. Wenn wir uns an Jesus ausrichten, dann verirren wir uns nicht, sondern dann haben wir Orientierung in unserem Leben. Jesus ist Ziel unseres Lebens. Unser Leben gestalten wir auf Jesus hin. Er ist es, den wir vor Augen haben sollten. Auf der anderen Seite ist er derjenige, der uns die Kraft dazu schenkt, diesen anstrengenden Weg an seiner Seite auch wirklich durchzuhalten, dran zu bleiben. Dass die Christen in ihrer Verfolgungssituation den Mut und die Kraft haben, an Jesus festzuhalten, nicht alle, sind nicht alle so, die diese Kraft haben. Das müssen wir auch sehen. Aber es sind viele. Und dass sie diese Kraft dazu haben, das ist nicht ihre eigene Kraft. Das könnten die Menschen niemals aus ihrer eigenen Kraft heraus schaffen. Und wenn wir uns sie wieder als Beispiel vor Augen führen, sehen wir, wie viel Kraft es bedeuten kann, wenn Jesus in unserem Leben mittendrin ist und in uns wirkt. Was er in uns bewirken kann, wie viel er uns Durchhaltekraft geben kann, auch in harten Situationen. Umso mehr ich mich mit jemandem oder mit etwas beschäftige, umso mehr wird das, womit ich mich beschäftige, mich prägen. Das, worauf ich mich ausrichte, wird zurückstrahlen auf mein Leben. Ob es gute oder schlechte Dinge sind. Blicke auf Jesus bedeutet also, beschäftige dich mit Jesus. Beschäftige dich mit Jesus in deinem Leben. In deinem Alltag. Dass du ihn immer wieder vor Augen hast. Und wir haben in der Bibel vier Lebensberichte über Jesus. Vier Evangelien, die uns beschreiben, wer Jesus ist, mit verschiedenen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Geschichten manchmal. Vier Geschichten, die uns Jesus vor Augen malen. Sie sind das Fundament unseres Glaubenslebens. Sie stellen uns vor, wer Jesus ist, wie er gelebt und gehandelt hat. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, in den Evangelien, in der ganzen Bibel, auch mit Gott, wie er sich uns vorstellt, dann wird das Wesen von Jesus auf dich, auf mich, auf uns abfärben. Dann blicken wir auf Jesus und dann wird dieser Jesus zurückschauen und uns verändern. Dazu möchte ich dich ermutigen. Blicke auf Jesus bedeutet aber auch, dass wir uns dadurch erinnern, wohin unser Leben uns führen wird. Wohin uns dieser Weg führen wird, wenn wir diesen Weg des Glaubens weitergehen. Er führt uns nämlich von Jesus zu Jesus. Dieser Weg, den wir gehen mit Jesus, endet in den Armen von Jesus Christus. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Dass wenn dieses Leben zu Ende ist, egal wie es zu Ende geht, dass unser Leben in den Armen von Jesus Christus endet. Er wartet auf dich. Er wartet auf uns. Er bereitet jetzt einen Platz für dich vor. Er will dir eine ewige Heimat im Himmel schenken. Und er schafft dir Raum, wo du leben kannst, an seiner Seite, für alle Zeit. Und das ist nicht nur ein Vertrösten auf später, sondern der Hebräer-Schreiber sagt uns, dieser Blick auf Jesus und dieser Blick darauf, wohin das führen wird, gibt dir Kraft für jetzt und Hoffnung. Hoffnung, durchzuhalten. Kraft, treu zu bleiben, bei Jesus zu bleiben. Verliere Jesu nie aus den Augen, denn er zeigt dir den Weg und gibt dir die Kraft, um durchzuhalten. Also, was sind die drei Sachen? Wir haben eine Wolke von Gläubigen, auch heute in der ganzen Welt, die durch ihren Glauben für uns zum Vorbild werden. Wir haben einen Auftrag und wir dürfen mit Ausdauer an diesem Auftrag, an diesem Weg festhalten. Und wir haben Jesus, der uns auf diesen Weg schickt, der uns Orientierung auf diesem Weg gibt und der das Ziel unseres Weges ist. Blicke auf Jesus. Amen.